Der Podcast des Roman-Herzog-Instituts.
Durch Deutschland muss ein Ruck gehen.
Tina Meyer-Schneider spricht mit Menschen, für die diese Aufforderung eine Aufgabe ist.
Aber die KI ist ja nochmal eine Stufe mehr. Die will mir dann ja meine Texte schreiben. Beziehungsweise ich bin versucht, sie darum zu bitten, mir meine Texte zu schreiben. Und diese Versuchung, die ist das Gefährliche. Und wenn die nicht mehr da wäre, würde ich leichter schlafen können. Und ich sage Ihnen auch, Sie kriegen bei mir Punkte nicht, wenn Sie mir nach dem Mund reden und das Gleiche sagen, was Sie glauben, was ich hören möchte, sondern wenn Sie mir schlüssig nachweisen können, wo ich einen Fehler mache oder wo ich was übersehen habe und wo man die Sache auch anders sehen kann. Weswegen ich wahrscheinlich von mir behaupten kann, dass ich der einzige Literatur- und Medienwissenschaftler auf der Welt bin, der einen Kernreaktor von innen gesehen hat.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts aus dem Roman-Herzog-Institut. Mein Name ist Tina Meyer-Schneider und heute zu Gast bei mir im Studio ist Roberto Simanowski. Er ist Literatur- und Medienwissenschaftler, Publizist und einer der bekanntesten deutschsprachigen Denker zur digitalen Gesellschaft. Seit Jahren beschäftigt er sich mit den Folgen von Digitalisierung, sozialen Medien und künstlicher Intelligenz für Freiheit, Öffentlichkeit und Verantwortung. Also genauer gesagt, was für eine Bedeutung das hat miteinander. Heute wollen wir aber nicht nur über seine Ideen sprechen, sondern wie immer im RHI-Podcast über den Menschen hinter diesen Gedanken, ihren Werdegang, seinen Werdegang, seine Prägung und Perspektiven. Und ich freue mich, dass er heute hier ist. Hallo, Roberto Simanowski.
Hallo.
Wie wäre das? Sie wachen morgen auf, es macht Pling und alle Ihre Befürchtungen über künstliche Intelligenz haben sich in Luft aufgelöst. Wären Sie befreit oder doch eigentlich eher betroffen, dass das so eingetreten ist?
Oh, also wenn sich Befürchtungen in Luft auflösen, dann sollte man ja wohl befreit sein, ne? Aber die Frage ist, was heißt das, wenn die KI weg ist? Also ist dann der Computer auch weg? Muss ich wieder mit der Hand schreiben? Oder habe ich noch die Suchfunktion und dergleichen. Also ein paar Sachen würde ich schon gerne, dass die bleiben.
Ja, okay.
Ein paar andere Sachen würde ich gerne, dass die sich gar nicht erst entwickeln.
Okay, aber das heißt, wenn die Befürchtungen zu KI weg sein müssten, aus Ihrer persönlichen Perspektive heraus, dann müsste auch der Computer weg sein, oder?
Nein, das nicht unbedingt, nein. Also der Computer ist an sich ja erstmal ein Werkzeug. Da würde ich schon sagen, das kann man auch als Werkzeug benutzen. Und dann benutzen wir das so, dass es uns hilft, etwa bei der Erledigung kognitiver Aufgaben, also wenn wir Texte schreiben müssen oder dergleichen, ja. Aber es hilft uns eben dann schneller Informationen zu finden, Fakten oder auch durch die Schreibprogramme dann eben mal eine alternative Formulierung. Und ich muss nicht mehr ans Regal gehen und mein Synonymwörterbuch raussuchen. Ja, das kann ich jetzt auch gleich online machen, weil der Computer heißt ja auch das Internet, ne? Aber die KI ist ja nochmal eine Stufe mehr. Die will mir dann ja meine Texte schreiben. Beziehungsweise ich bin versucht, sie darum zu bitten, mir meine Texte zu schreiben. Und diese Versuchung, die ist das Gefährliche. Und wenn die nicht mehr da wäre, würde ich leichter schlafen können.
Okay, gut. Über Versuchungen vielleicht auch mal in Ihrem Leben, wie das so gekommen ist, dass Sie heute das machen, was Sie machen, reden wir jetzt nochmal gleich jetzt vorneweg.
Okay.
Wäre das denn eine Versuchung für Sie oder Sie wären das, glaube ich, öfter auch gefragt, schreibt die KI Ihr nächstes Buch, Herr Simanowski?
Ja, ich hoffe nicht. Im Grunde ist ja dieses Buch auch so eine Art persönliche Abrechnung mit der KI gewesen, die mich ja immerhin mit der Arbeitslosigkeit bedroht, wenn sie verspricht, Bücher schneller und vielleicht sogar besser zu schreiben. Und zwar einschließlich der Bücher über die KI. Und dann hätte ich in der Tat nichts mehr zu tun. Und insofern wollte ich in dem Buch dann auch aufmerksam darauf machen, dass wir eben nicht alles an die KI auslagern sollten, dass wir sie weise einsetzen sollten, dass wir aber uns den Spaß am Denken nicht nehmen dürfen und dass wir auch den Text, den die KI vielleicht in der Tat besser oder jedenfalls schneller schreiben kann als ich, nicht unbedingt als das Ziel ansehen, sondern das Ziel ist das Unterwegssein zum Text, das Schreiben. oder das Unterwegssein in der Landschaft des Denkens, sagen wir es mal so ganz poetisch. Ja. Aber ich wollte das Buch eben auch so schreiben, dass man beim Lesen dann Spaß hat und auch merkt, wie man selber Spaß am Denken hat. Also das Buch sollte so eine Art, in einer Art performativen Akt auch den Entschluss bestätigen, dass wir uns diesen Spaß auf keinen Fall von der KI aus der Hand nehmen lassen sollten.
Mhm. Spaß am Denken, würden Ihre Freunde sagen, das charakterisiert Sie auch ein Stück?
Ich wünschte mir, dass Sie das so sehen, die Freunde. Und auf jeden Fall würde ich mich so beschreiben, ja.
Mhm. Und den skeptischen Roberto Szymanowski, sehen die auch viel in Ihrem Privatleben? Oder mehr so, dass so eine Forschergeschichte?
Nein, das ist schon da auch im Privaten. Also es wird mir auch vorgeworfen, dass ich zu oft zu ironisch bin. Und dass dann manche Freunde auch jetzt nicht wissen, was ich gerade damit meine. Also es ist dann schon manchmal anstrengend. Man muss dann schon, wenn man mit mir ist, ein bisschen mitdenken.
Okay. Ist das sowas? Ist jetzt total eine saloppe Brücke geschlagen, aber Sie sind aufgewachsen, als die Mauer noch stand, sagen Sie so manchmal. Ist das was, dieses ironische, skeptische, vielleicht auch nicht manchmal in alles Vertrauen, was Ihnen so in der Jugend, in der Kindheit irgendwie in der Prägung mitgegeben wurde?
Das haben Sie schon gut erfasst. Also das hat sich sicherlich als Protesthaltung entwickelt zu dieser Position oder zu diesem Dogma, dass man, dass das und das die Wahrheit sei und eben auch zu dem Wissen, dass vieles, was einem gesagt wird, eben Propaganda ist. Und wenn man das eben weiß und mit diesem Wissen aufwächst, dann nimmt man wahrscheinlich so eine ironische oder zumindest skeptische Haltung zum Wissen ein. Und insofern wäre das dann schon die logische Schlussfolgerung dazu. Und als die Mauer fiel und ich dann eben auch Texte lesen konnte, die ich vorher nicht lesen konnte, also die ganze Postmoderne war ja damals noch sehr sehr modern in den 80er und dann 90er Jahren, das war dann natürlich auch die Philosophie für mich. Da fand ich mich dann wieder, ne? Weil da eben gerade der Duktus in der Wahrheit zu sein eben sehr stark in Frage gestellt wurde. Und etwa das schwache Denken, wie das ein Philosoph Gianni Vattimo aus Italien beschrieben hat, ne? Das schwache Denken hochgehalten wurde. Also dass man immer sich selbst misstraut, weil man mitbedenkt, dass man ja auch nur aus einem bestimmten Rahmen her, aus einem sozialen und aus einem Diskursrahmen her, so denkt, wie man denkt. Und wäre man in einen anderen Rahmen hineingeboren worden, würde man anders denken und daraus resultierte, das war dann seine Hoffnung, daraus resultiert dann eben auch eine gewisse Toleranz gegenüber anderen, die eben aus einem anderen Rahmen heraus denken und deswegen das schwache Denken, das sich selbst dann auch immer misstraut. Und ich glaube, das habe ich mir seitdem auch zur Aufgabe gemacht. Also insofern, ich misstraue mir auch selbst gerne und lasse mich übrigens auch gerne von meinen Studentinnen
herausfordern,
widersprechen. Ja. Also ich sage Ihnen immer, die kriegen bei mir Punkte, nicht wenn sie das Gleiche sagen wie ich, sondern wenn sie mir schlüssig nachweisen können, wo ich einen Fehler gemacht habe.
Also Ihre Studenten dürfen Sie auch challengen, Herr Szymanowski.
Unbedingt. Und ich sage Ihnen auch, sie kriegen bei mir Punkte, nicht wenn sie mir nach dem Mund reden, das Gleiche sagen, was sie glauben, was ich hören möchte, sondern wenn sie mir schlüssig nachweisen können, wo ich einen Fehler mache oder wo ich was übersehen habe und wo man die Sache auch anders sehen kann.
Also in jeder Antwort kommt dieses Freude am Denken, Motivation zum Denken, KI auch okay, wenn man noch weiter denkt oder Frau noch weiter denkt oder das KI-System eben mit Fragen, mit Überlegungen der eigenen Natur, des eigenen Apparats hier oben challenged. Jetzt, Sie haben beschrieben, in Ihrer Jugend in der ehemaligen DDR war das natürlich so eine Grundhaltung von Ihnen. Ist es auch was in Ihrer Familie gelebt und gefördert wurde? Oder hatten Sie da schon Herausforderungen im Elternhaus zu bewältigen, im Sinne des Auseinandersetzens, Diskutieren, kritischen Denkens? Ging das? Wurde das gemacht?
Na, ich bin ja so ein typisches Arbeiterkind, ne? Also typische Bildungskarriere der DDR. Meine Eltern haben nicht studiert, deswegen gab es da auch nicht große Diskussionen über philosophische Themen oder dergleichen. Und ich war dann der Erste, der studieren konnte. War nicht ganz so einfach, aber ich durfte dann am Ende eben studieren. Und deswegen ist das dann eher so typische DDR-Geschichte, erste Generation, wie beim Migrantinnen jetzt, ne? Mhm. Wo dann irgendwann die dritte Generation, die studiert dann und damit kommt dann die Bildung überhaupt erst in den Familienkreis hinein. Also den hatte ich, auf den bin ich jetzt nicht gestoßen, als ich aufwuchs.
Aber das war auch in Ordnung für Ihre Eltern. Die haben das schon auch gefördert. Ja, dass sie so diesen Weg eingeschlagen sind und jetzt nicht in die Arbeiterschaft gegangen und unterstützt haben.
Ja, das haben die unterstützt. Also meine Eltern waren jetzt Angestellte.
Ja,
Die fanden das in Ordnung. Insofern bin ich nicht wirklich ein Arbeiterkind, aber eben ein Kind von uns Studierten. Ne?
Ja.
Also das erste Generation, die studieren konnte. Wobei ich, das ist noch eine Anekdote aus meiner ganz persönlichen Geschichte, ich bin ja dann Arbeiter geworden. Ich habe ja eine Klempnerausbildung gemacht.
Echt?
Ja.
Wie kam es dazu?
Ja,
das ist spannend, ja.
Das ist, also im Grunde, weil ich, das ist schwierig. In der DDR wurde in der 8. Klasse festgelegt, wer auf die erweiterte Oberschule darf. Das ist das Gymnasium. Und zwar, da durften nur 4 oder 5 oder so. Ich weiß es nicht mehr genau. Mhm. Und ich war zwar der beste Junge in einer Klasse von 30, aber es gab 4 Mädchen, die waren besser. Und in der 8. Klasse, ja. Jungs sind alles Spätzünder und so weiter. Und außerdem konnten die besser singen. Und die hatten auch, und die waren auch im Betragen besser, weil die Kopfnoten wurden mitgezählt. Also mein Durchschnitt war dann eben ein bisschen schlechter als bei diesen 4 Mädchen. Und die konnten auf die EOS gehen, ich nicht. Ich hätte gehen können, wenn ich mich zum doppelten Wehrdienst verpflichtet hätte. Also 3 Jahre Wehrdienst statt 18 Monate, dann wurde mir dann gesagt, auf die EOS gehen können. Aber dann hätte ich mich
als
halt
als Achtklässler wurde Ihnen das gesagt.
Ja. Okay. Also das wurde mir gesagt, als meine Mutter mit mir zum Direktor ging, um sich zu beschweren oder nachzufragen. Und sie half mir dann daraufhin Nein zu sagen. Ich weiß nicht, was ich sonst ohne ihre Unterstützung als Achtklässler gesagt hätte. Ich wollte ja auf die EOS. Ne? So. Aber es gab dann eben auch eine Alternative, also man konnte eine Facharbeiterausbildung mit Abitur machen. Und das habe ich dann nach der Oberschule gemacht. Das war dann eben Facharbeiterausbildung 3 Jahre statt 2 Jahre und 1 Jahr war dann das Abitur. Also ein Jahr weniger als normal, es war also eine Art Notabi und da war keine Biologie dabei, ich hätte also nicht Medizin studieren können, aber Geschichte und Literatur war dabei und das habe ich ja dann studiert.
Mhm.
Und insofern hatte ich dann die Abiturreife und konnte dann also studiert. Aber ich habe eben diese Facharbeiterausbildung, das war als Klempner bzw. Instandhaltungsmechaniker, wo man uns dann ins Kernkraftwerk Greifswald, Lubmin bei Greifswald geschickt hat und ich dann dort gearbeitet habe und auch im ersten Kreislauf im Atomkraftwerk gearbeitet habe, weswegen ich wahrscheinlich von mir behaupten kann, dass ich der einzige Literatur- und Medienwissenschaftler auf der Welt bin, der einen Kernreaktor von innen gesehen hat.
Verrückt. Hilft Ihnen das, dass die so Sachen instand halten können im täglichen Leben und beim Freundeskreis?
Nein. Also dann hätte ich nicht ins Kernkraftwerk dürfen, weil was konnten wir da schon groß tun? Wir haben faktisch die Schweißnähte entrostet, damit die russischen Spezialisten dann kommen können und dort ihre Arbeit machen können. Also wir durften da natürlich im ersten Kreislauf nicht viel machen. Und ich habe auch gelernt, zu feilen und zu bohren und so weiter. Ja, aber ich würde mich jetzt nicht anbieten als Klempner, der ihre Rohrleitungen zu Hause repariert. Ich glaube, ich kann Ihnen eher zu einem Problem ein Buch schreiben, als die Dichtung der Rohrleitung auswechseln.
Was für eine schöne Perspektive. Also, da komme ich drauf zurück, wenn das mal so weit ist. Jetzt aber zu Ihrem Studium. Sie haben gesagt, Sie haben dann angefangen zu studieren. Aber auch das war nicht so ganz am Anfang das, was Sie wollten und wie Sie wollten. Nicht von der Freiheit geprägt, mit der Sie jetzt agieren.
Das stimmt. Also ich wollte ja Literatur studieren. Das war das. Und ich habe auch dann schon als Instandhaltungsmechanik-Lehrling auch schon fleißig die ganze deutsche Literaturgeschichte runtergelesen.
Okay.
Ich habe mir so einen Plan gemacht. Jede Woche ein neuer Autor.
Ja.
Und es waren meistens wirklich Autoren. Oh, ein Buch von dieser Person und ein Buch über diese Person. Und ich habe beim Hildebrands Lied angefangen. Und ich bin bis zu Thomas Mann gekommen. Und also fleißig gearbeitet und habe dann auch in Greifswald in der Universitätsbibliothek dort gesessen und meine Abende verbracht, wenn andere schon beim Trinken waren. Aber ich durfte Naja, ich sage nicht, dass ich nicht Literatur studieren durfte. Es war aussichtslos, sich auf Literaturwissenschaft zu bewerben, denn es gab sehr wenige Stellen dafür. Und da musste man dann schon gewisse Loyalitätsbeweise erbringen, damit man unter diesen wenigen, die da auserkoren waren, gewählt wurde, damit man dabei sein konnte. Und ich hatte eben keinen doppelten Wehrdienst gemacht, auch später nicht. Und ich wollte auch nicht in die Partei eintreten. Und als mein Lehrer, der für uns verantwortlich war, in dieser Lehrlingsgruppe da in Greifswald, dann mit uns ein Gespräch führte, die mussten ja immer Gespräche führen und uns dafür werben, dann doch doppelten Armeedienst zu leisten oder in die Partei einzutreten, weil wir ja mal studieren wollen, dann sind wir ja Kader und so weiter. Und ich sagte nein, nein, nein. Und dann sagte er, dann gebe ich dir einen Tipp, bewerbe dich nicht für Literaturwissenschaft, das wirst du niemals kriegen, bewerbe dich als Lehrer für Deutsch und Geschichte. Denn männliche Lehrer werden gebraucht, weil die weiblichen, die kriegen nach dem Abschluss dann meistens Kinder, gründen Familie und dann kann man sie nicht dahin schicken, wo man Lehrer braucht. Und die männlichen, da geht das. Und da schaut man deswegen also auch nicht darauf, ob die eben diese Loyalitätsnachweise erbracht haben. Und er hatte recht. Ich habe mich dann beworben und wurde zum Studium zugelassen und dann auf der Uni, da gab es dann schon Wege. Ich habe mich dann so mehr an die Leute aus der Literaturwissenschaft gehalten, bin dann recht früh in einer Forschungsgruppe da hineingekommen und hatte dann eben stärker die Literaturwissenschaft in meinem Studium als die Geschichtswissenschaft. Und so bin ich dann bei der Literaturwissenschaft dann auch geblieben und habe dann da promoviert.
Und dann ging es weiter. Dann ging es nämlich aus diesem, wie Sie es beschrieben haben, doch vorgezeichneten, eher was andere so für Ideen für einen hatten oder Möglichkeiten einem aufgezogen haben, ging es dann in die weite Welt. Hätten Sie sich wahrscheinlich in der 8. Klasse noch nicht vorstellen lassen können.
Nein,
USA.
Das hätte ich mir auf keinen Fall vorstellen können. Wobei ich sagen muss, als ich das Studium begann, da wusste ich irgendwie, dass ich die weite Welt sehen werde. Ich war überzeugt. Nicht, dass die Mauer fällt, also oder dass es zur Wiedervereinigung kommt, das hatten ja viele auch 89 nicht für möglich gehalten. Aber es gab ja Gorbatschow schon und Glasnost und Perestroika. Und es war klar, es musste sich auch in der DDR etwas ändern. Also es musste eine Öffnung kommen, die dann auch dahin führt, dass man eben die Welt sehen kann. Da war ich dann als 20-Jähriger eigentlich recht optimistisch. Und als das dann möglich war, bin ich erstmal noch in Jena geblieben und habe da dann mein Promotionsstudium fertig gemacht. Aber danach habe ich dann in Göttingen gearbeitet, weil ich da auch eine Verbindung hatte. Also einer meiner Doktorväter kam aus Göttingen. Ich hatte also drei Doktorväter und Mütter, kam aus München übrigens. Ja. Und die waren nämlich beide in Jena gewesen, hatten dort akademische Entwicklungshilfe geleistet. Und so lernte ich die kennen und die haben dann auch uns ein bisschen geholfen, also uns Oststudenten und eine Co-Betreuung angeboten. Und davon hatte ich dann also auch sehr profitiert, von dieser Hilfe aus dem Westen sozusagen.
Ja.
Aber ich bin in Jena geblieben, habe mich nicht immatrikuliert in Göttingen oder so. Deswegen habe ich in Jena die Promotion dann eingereicht. Und danach hatte ich ein Jahr in Göttingen in einem Sonderforschungsbereich, aber es war dann klar, mein Thema ist Literatur und Cyberspace. Das war mein Ziel. Darüber wollte ich forschen, wie sich Literatur unter den neuen Medien, das Internet kam ja dann auf, wir reden jetzt über das Ende der 90er Jahre, wie sich Literatur da entwickelt. Und da hatte ich dann so ein Forschungskonzept geschrieben für die Humboldt-Stiftung, die ja eigentlich recht konservativ ist. Aber aus irgendeinem Grund hat die das angenommen. Und dann bin ich 2 Jahre nach Harvard gegangen und habe dann diese Frage dort bearbeitet. Und so hatte ich dann eben Fuß gefasst in den USA, wo ich dann insgesamt, nicht am Stück, aber insgesamt 10 Jahre meines Lebens verbrachte. Und das war faktisch der erste Schritt in die international, aber auch in eine andere Disziplin, weil die digitale Literatur, wie sich mein Thema dann nannte, das führte mich ja recht bald weg von dem, was der Kern der Literaturwissenschaft ist. Ja, also es ging ja um Texte, die irgendwie im Internet entstehen, die sich dann auch mit Bildern verbinden und mit Videos, also auch intermedial. Und so kam ich dann immer mehr zu dem, was dann die Medienwissenschaft eigentlich bearbeitet. Und so kam es dazu, dass ich dann 10 Jahre später in der Medienwissenschaft habilitiert habe. Mhm. Also da kam dann die Interdisziplinarität zur Internationalität hinzu.
Ja, ich habe es hier gerade so geguckt, aber leider ist es mir entfallen. Helfen Sie mir auf die Sprünge. Sie haben ja dann auch für Poetik, Dichtung eine digitale Plattform, ein Magazin gegründet.
Ja.
Helfen Sie mir.
Ja, das war 1999, fing das an, und das lag zuerst auf dem Server der Harvard University, wo ich ja dann als Postdoc Fellow angestellt war. Und ich hatte halt gemerkt, dass es kaum ein Journal gibt, wo man diese Frage Literatur und Cyberspace, Literatur, die im Cyberspace entsteht, also Cyberspace, so nannte man das Internet damals.
Ja.
Also die da entsteht mit den neuen Medien. Und deswegen gründete ich dieses Dichtung Digital.
So heißt's.
Heißt das.
Dankeschön.
Ja, also dass dieses Journal, das war zweisprachig, Deutsch und Englisch. Und das habe ich dann 15 Jahre auch herausgegeben. Und da habe ich dann alle, die zu diesem Bereich arbeiteten, als AkademikerInnen oder auch als KünstlerInnen, also die auch Texte produzierten und auch praktische Arbeit, also auch MuseumsleiterInnen, mit denen habe ich Interviews gemacht, oder es gab eben Texte von AkademikerInnen, die dann dort publiziert wurden und so einem breiten Publikum leicht zugänglich gemacht wurden. Also das war sozusagen der Idealismus, den ich mir 15 Jahre lang geleistet habe. Hätte ich das in anders eingesteckt, also ich war sozusagen ein Early Adapter, ne?
Ja.
Hätte ich das anders, ich habe mal ein Familienmitglied von meiner Frau, der war auch recht früh, ein Cousin, der war auch recht früh im Internet unterwegs, aber der hatte eben BWL studiert und der hatte dann andere Projekte gemacht, also so Verkaufsmodi, und der war dann eben bald Millionär. Das habe ich leider mit meinem Journal nicht geschafft.
Okay. Aber Sie haben da trotzdem ja auch ein paar ganz spannende Leute gehabt auf der Plattform, die auch heute einen Namen haben.
Ja.
Also Sie stapeln jetzt eigentlich tief.
Ja, ich meine, das Leben ist dann schon, glaube ich, auch interessanter als das eines BWLers, wenn man das macht, was ich da gemacht habe. Ne? Man lernt halt viele interessante Leute kennen, und das, man ist ständig in einem Denkprozess, in einem Findungsprozess, man lernt immer wieder neue Dinge kennen, man ist faktisch immer in Bewegung, gedanklich.
Ja.
Und das macht schon einen großen Spaß. So, das hält einen dann auch jung, also das hört ja auch nicht auf, ne? Also das hält einen dann auch lange jung, und mit diesen Leuten, man bleibt natürlich in Kontakt, und die sind ja aus der ganzen Welt, und das führt eben auch dazu dann, dass man dann in der Welt rumreist zu Konferenzen, oder man bekommt Einladungen, um Vorträge zu machen. So. Und das ist schon auch ein recht interessantes Leben.
Mhm. Und war die USA, dieses Netzwerken, dieses auch vieles ausprobieren, ich meine Harvard, Kulturschock oder angenehme Wohltat für Sie?
Es war kein Kulturschock, also es war ja sehr westlich.
Ja.
Und also da war nicht jetzt vieles anders. Ich meine, der Unterschied, der ist zum Deutschen, ist natürlich der Smalltalk. Das ist bekannt, ja. Und das war schon so eine Art Kulturschock, also so eine Direktheit der Deutschen. Die kommt da nicht so gut an. Da musste ich mich erst dran gewöhnen, dass ich nicht immer das sage, was ich denke, sondern erstmal das, was in der Situation gut ankommt, egal wie ehrlich das dann ist. Ja, also ich habe dann auf Partys, wo ich dann mich den ganzen Abend mit einer Dame unterhalten habe, die Hostin war, ne?
Ja.
Es war ein älteres Ehepaar, die uns da eingeladen hatten, und die war sehr interessiert auch an meiner Vergangenheit, DDR und so weiter, und wir haben uns lang unterhalten, und sie sagte dann, sie würde mich gerne einladen zu ihrem Geburtstag in 3 Wochen oder 4 Wochen oder
ja.
Und ich sagte ihr, dass ich da aber dann an der Westküste schon bin. Damit habe ich, sagte dann mein Begleiter, total die Situation ruiniert. Das okay. hätte ich ihr nicht sagen müssen. Ich hätte sagen müssen, natürlich komme ich. Und die hätte sich wahrscheinlich gar nicht daran erinnert, dass sie mich überhaupt eingeladen hatte. Aber ich als Deutscher dachte, ja, ich weiß ja jetzt schon, dass ich dann nicht mehr in New York bin. Also kann ich ja jetzt schon sagen, dass das leider nichts wird. Aber als Botschaft kam an, dass ich anderes, besseres vorhabe.
Verstehe.
Und das ruinierte absolut die Verabschiedung dann. Ne? Also solche Dinge, das sind dann eben Kulturschock-Fragen, die man pünktlich klären muss. So. Aber der eigentliche Kulturschock, den habe ich eher festgestellt später, als ich dann mehr in Rio lebte oder in Asien, in Hongkong. Das war dann eben eine ganz andere Art. Aber New York ist eben nur ein anderes Berlin, würde ich sagen.
Ja. Wenn man Ihre Website aufruft im Internet, tolles Bild. Sie sitzen so mit Blick nach draußen, Strand, Meer, Rio, Ihr Zuhause
dort.
Das ist dort.
Auf der Terrasse in Rio, genau.
Ja. Oh, schauen Sie mal. Also da geht Ihr Herz auf, wenn Sie da nur dran denken. Das ist schon so ein, also ich finde dieses ganze Foto auf dieser Website strahlt so eine unglaubliche Ruhe, so bei sich und in sich und so auch, es verkörpert ganz viel von Ihnen irgendwie, ohne dass man Sie kennt, finde ich. Ein sehr persönliches Bild, was Sie da ausgewählt haben.
Das ist interessant, dass Sie das sagen. Ja, es sitzt sich schön dort und es schreibt sich auch schön bis zu einer gewissen Zeit. Dann wird es zu heiß und dann muss man reingehen, unter der Klimaanlage faktisch dann klare Gedanken fassen zu können. Das geht dann auf der Terrasse nur bis zu einem bestimmten Zeitpunkt am Morgen.
Okay.
Ja.
Und wieso Rio, Herr Szymanowski?
Das habe ich mir nicht ausgesucht. Das müssen Sie meine Frau fragen. Die wurde da geboren und hat dort ihre Beziehungen. Und warum die dann mal zur Konferenz ins regnerische Siegen kam in einer Novemberwoche, das habe ich auch nie verstanden. Aber es war halt eine internationale Konferenz, wo viele, die eben in diesem Journal auch auftraten, waren. Und ich hatte eine Kooperation, ich war damals dann schon Professor an der Brown University, ich hatte eine Kooperation, so eine Transatlantik-Kooperation von der DFG, wird die finanziell unterstützt, mit Leuten aus Siegen, die ich selber auf Konferenzen kennengelernt hatte vorher. So passiert sowas ja. Und die machten eben auch etwas zu digitaler Literatur oder zum Internet. Und diese Konferenz war eben dann auf Englisch. Und das war für meine Frau dann ein guter Grund, dahin zu kommen, um all diese Leute, deren Texte sie zum Teil kannte, mal live zu erleben. Und da haben wir uns dann kennengelernt.
Mhm. Und dann jetzt können Sie es so gestalten, dass Sie an beiden Orten miteinander sein können.
Jetzt können wir das so gestalten, ja. Damals war es dann erst einmal ein bisschen kompliziert mit der Entfernung und so. Aber irgendwann 2014 sind wir dann beide nach Hongkong gegangen. Da hatte ich dann einen Ruf nach Hongkong und sie hatte dann dort an einer anderen Uni auch eine Postdoc-Stelle. Da waren wir dann faktisch neu zusammen in einem dritten Zusammenhang, an einem dritten Ort, ne? Was natürlich der schlimmste Ort war, in dem man sich nur aussuchen konnte.
Sie zu zweit in diesem kulturellen Kontext, oder?
Nein, der Schlimmste sagte ihr Vater, weil jeder Schritt in welche Richtung auch immer hätte uns näher an Rio gebracht. Es ist wirklich ganz auf der anderen Seite zu Rio. Und dann die Eltern zu sehen in Rio und zwischendurch meine in Berlin, das war schon ein bisschen kompliziert dann. Also da würde ich sagen, im Vergleich dazu ist das jetzt, wo wir einen Teil des Jahres in Berlin verbringen und den anderen dann in Rio, das ist sehr entspannt gegenüber dem, was wir da erlebt hatten.
Okay, reden wir gleich nochmal drüber, aber Kulturschocks. Was ist der Kulturschock, wenn Sie in Berlin waren und Sie in Rio aus dem Flieger steigen? Was ist das Erste, wo Sie denken, oh ja, ich bin wieder dort?
Also der Umgang ist erstmal ein anderer, viel freundlicher.
Ja.
Aber der Kulturschock ist auch, es ist eben eine Gesellschaft, die nicht das soziale Netz hat, das Deutschland hat und deswegen eine sehr große Diskrepanz zwischen Reich und Arm produziert. Das heißt, man lebt dort in guarded communities. Man hat faktisch Wächter, die das Haus bewachen oder die Anlage, in der das Haus, meistens sind es mehrere Hochhäuser, dann steht. Man kann In bestimmten Gebieten, wo das jetzt nicht so ist, Gated Community, das ist jetzt ein Bereich, wo wir jetzt leben, das ist Bara. Aber wir haben vorher in Gavia gelebt, das ist also näher an der Universität, Puki, der katholischen, wo meine Frau studiert hatte und wo auch ich dann zum Teil gearbeitet habe. Das ist so mehr eine Studentengegend und da kann man dann abends nicht mehr so einfach mit dem Hund rausgehen. Das ist dann gefährlich. Man kann nicht am Strand das Handy rausnehmen oder überhaupt nirgendwo sollte man das Handy rausziehen. Ja, wenn meine Frau dann irgendwie nach dem Weg gucken musste, dann ist sie immer in ein Geschäft reingegangen. Niemals auf der Straße das Handy rausziehen.
Okay.
Also soziale Diskrepanz schafft eine solche Unsicherheit in der Gesellschaft, dass einem dann wieder klar wird, was man eigentlich an Deutschland hat. Dass es da eben so ein soziales Netz gibt, dass noch alle irgendwie ein Auskommen haben und man nicht wegen eines Fahrrads oder weniger umgebracht wird.
Und dann im Flieger wieder zurück nach Berlin. Was schlägt einem dann entgegen? Ich finde das total spannend.
Was soll ich sagen? Was schlägt einem dann entgegen? Es ist ja nun nicht so, dass es nicht Leute gibt, die auch gut drauf sind in Berlin. Ne? Das ist nicht so. Aber es stimmt schon und da könnte Ihnen meine Frau Geschichten erzählen. Also Deutsche sind schon anders, wenn mal was passiert, wenn der Hund zu laut ist oder so. Und das ist dann eben in Brasilien nicht so. Also da diese deutsche Ernsthaftigkeit und so weiter, die schlägt dann auch mal aufs Gemüt. Also vor allen Dingen bei meiner Frau, die das jetzt nicht so kennt.
Okay.
Also meine Frau ist froh, dass sie einen Deutschen gefunden hat, der nicht so richtig deutsch ist. Wie sie sagt, ich kann das nicht so einschätzen.
Wie schön. Das ist schön. Ein Deutscher, der nicht so richtig deutsch ist an der Stelle. Aber Sie haben es eben auch in allem jetzt noch mal ein bisschen mehr in Ihren Werdegang anklingen lassen. Also Sie sind dann raus, haben die Professur in Amerika oder erstmal das Forschungsfenster angenommen. Und dann führte sie aber es immer eigentlich wieder an Universitäten nicht in Deutschland zurück. Ist das eine Besonderheit in Ihrer Forscherkarriere?
Ja, das ist eine. Also ich wurde auf die Stelle an der Brown University wurde ich aufmerksam gemacht. Man hatte wegen des Journals, des Online-Journals Richtung Digital von meiner Arbeit gewusst. Da war auch das zweite Buch dann erschienen bei Surkamp Edition über das Schreiben im Netz. Und man wollte an diesem Department, das war ein German Department, also noch deutsche Literaturwissenschaft, aber man wollte in diese Richtung gehen, in die ich gegangen war. Und deswegen hatte man mich eingeladen, mich doch auf die Stelle zu bewerben. Und dann habe ich die auch bekommen. Und das führte eben dazu, dass ich in den USA blieb. Das war dann faktisch 2 Jahre nach dem Ende meines Forschungsaufenthalts an Harvard. Aber die Kontakte waren da und ich war auch zwischendurch dann noch mal ein halbes Jahr an der Universität in Seattle, in Washington. State. Und so war ich sowieso mit der USA verbandelt und hatte auch dort Bewerbungen schon geschrieben. So. Und dann später, dass ich an die Medienwissenschaft gewechselt bin, weil ich ja eigentlich keine Germanistik mehr machte, das lag irgendwie nahe und so kam ich dann nach Basel. Ja, von dort habe ich mich dann wegbeworben nach Hongkong. Da habe ich dann auch wirklich nur noch digitale Medien gemacht an der School of Creative Media. Also war dann wirklich bei meinem Gebiet. Ja, die Medienwissenschaft in Basel hatte ja alle Medien enthalten, also nicht nur die digitalen. Was aber in Ordnung ist, dann hat man halt ein breiteres Spektrum. Ne? Und ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Man ist dann vielleicht auch ein bisschen aus dem Netzwerk draußen, wenn man sich zu lange außerhalb von Deutschland aufhält. Und dann ist es schwer, da wieder reinzukommen. Also jetzt nicht so, dass ich dann nicht damit geliebäugelt hatte, nach Deutschland zurückzukommen und dort dann zu leben. Aber das ist dann nicht so einfach, wenn man keinen Fuß in keiner Tür hat. Ja? Und vor allen Dingen in meinem Falle, wo ich ja auch von der Literaturwissenschaft in die Medienwissenschaft ging, aber nicht in der Medienwissenschaft studiert habe. Also ich hatte da auch keine Connections vom Studium her. Und die in der Literaturwissenschaft, die waren halt nicht mehr ich war ja kein Literaturwissenschaftler eigentlich mehr. Die halfen mir nicht viel. Also das, da kam dann Internationalität, Interdisziplinarität, erwiesen sich dann eher als zwei Hindernisse, um in Deutschland Karriere zu machen. Da war, wo es eben oft sehr auf das Networking ankommt, da war es im Ausland einfacher, wo es wirklich so ist, dass man guckt, was die Leute gemacht haben und dann man die Chance hat, die Stelle zu kriegen.
Auch offener vielleicht, so in den Gesprächen, so wie Sie das geschildert haben, auf Konferenzen oder wenn man eingeladen ist beim Host zum Abendessen, dass es auch nicht so getrennt ist, das Berufliche und das Private, sondern man spricht dann auch darüber, wo geht dein nächster Weg hin, was hast du für Ideen oder...
Ja, wobei ich das jetzt nicht sagen, das gibt es in Deutschland auch. Also gerade wenn Sie da diese enge Verbindung zu den Professorinnen haben, ja, die dann eben fürs Networking, für die Karriere so wichtig ist. Aber das habe ich ja auch dann mit meinem Doktorvater in Göttingen, Horst Tod, erlebt. Das war auch, wir haben dann Seminarsitzungen, die Doktoranden, die dann alle zusammenkamen, und nach Göttingen kamen, die zweite Sitzung fand dann bei ihm zu Hause im Salon statt, mit Zigarette und Wein und so. Das war schon sehr, sehr persönlich auch.
Ja.
Und zwar viel persönlicher, als ich das in den USA kennengelernt habe, wo das dann doch schon ein bisschen sehr sachlich ist alles. Aber die negative Seite ist eben, wenn man diese Kontakte da nicht hat oder der, den ich dann hatte mit Herrn Turk, nichts bringt, weil man ja nicht mehr in der Literaturwissenschaft unterwegs ist, dann fehlt das einem, dann kommt man irgendwie da nicht rein. Und das ist dann der Nachteil. Aber ich würde sagen, eher in Deutschland hat man das eher, diese engen Beziehungen zur Doktormutter oder zum Doktorvater als in anderen Kulturen.
Laden Sie heute Ihre Studenten auch zu sich ein, zu Wein und, weiß ich nicht,
naja,
Snacks?
Ich weiß nicht, ob man das inzwischen in Deutschland überhaupt noch macht.
Ja.
Und wenn, dann auf keinen Fall mehr mit Rauchen, das geht nicht.
Ja.
Und mit Wein weiß ich nicht. Es hat sich vieles verändert gegenüber den 90er, der Mitte der 90er Jahren. Und vieles, was damals ging, geht heute nicht mehr.
Ja. Hat auch digitale Lehre so in Zeiten, wie sie eben während der Corona-Zeit eingeführt wurde, da auch nochmal ein anderes Verhältnis gebracht, dass man nicht mehr so in die Vorlesung kommt und diskutiert mit ihnen oder mehr im Seminar oder?
Das stimmt. Also wenn ich jetzt Seminare, ich merke das oft, dass es Hybridveranstaltungen gibt und dass ich also auch aus Rio heraus eine Keynote geben kann für eine Veranstaltung in Berlin oder so. Ja, und das ist dann für mich von Vorteil, wenn die das so hinnehmen, dass ich da nur vom Bildschirm aus auftrete, ist das ja in Ordnung.
Mhm.
Also für mich. Aber ich finde es schon besser, wenn man sich persönlich begegnet, weil in den Pausen, Kaffeeautomaten oder abends dann bei einem Getränk, da passieren ja die eigentlich interessanten Gespräche und so weiter. Und das fehlt dann natürlich, wenn man sich jetzt nur am Bildschirm trifft. Und deswegen bin ich froh, dass das auch jetzt nicht so um sich gegriffen hat in Deutschland mit dieser Hybridform, wie das anderswo ist. Also als ich an PUCI, also an der Universität in Rio, unterrichtete, 22 oder war das 23, weiß nicht in welchem Jahr, da hatte ich eine Vorlesungsreihe und die war auch hybrid angeboten und viele blieben dann eben fern und waren nicht im Raum. Einige waren im Raum. Und es war viel besser natürlich, die Leute im Raum zu haben, um auch den Raum zu fühlen. Und da ist auch die Diskussion dann anders.
Mhm.
Aber mir hat dann einer von diesen Studenten, die im Raum waren und mit denen wir dann durchaus danach immer noch ein Bier trinken gegangen waren, der hat mir erklärt, dass das für ihn schon eine große Sache ist, hier diese Stunde zu kommen für diese Veranstaltung. Weil es ist eine lange Anfahrt, er wohnt am Rande der Stadt, wo es billiger ist und es ist auch gefährlich, weil immer öffentliche Verkehrsmittel benutzt und so weiter, dann macht man sich immer verwundbar irgendwie, also wegen der Kriminalität, die ich vorhin erwähnt hatte. Also das ist dann für manche auch sicherer, von der Ferne her teilzunehmen, ist also ein zusätzliches Incentive, ein zusätzlicher Anreiz, das zu tun, abgesehen von der Bequemlichkeit, die man hat und natürlich von dem, was man alles nebenbei machen kann, wenn man nicht im Raum sitzt und nur am Bildschirm.
Herr Szymanowski, wenn Sie denken, was ist Ihre Sprache? Denken Sie auf Deutsch?
Ich denke auf Deutsch und Englisch.
Schon beides.
Also ich denke vieles auf Englisch. Vieles fällt mir inzwischen leicht auf Englisch zu sagen, weil ich mit meiner Frau bisher nur Englisch sprach. Jetzt hat sie ja natürlich auch Deutsch gelernt und wir reden jetzt auch mehr auf Deutsch. Aber so die intellektuellen Gespräche führen wir auf Englisch. Und da fällt mir vieles dann auf Englisch eher ein als auf Deutsch. Aber beim Schreiben, ich schreibe ja jetzt mehr auf Deutsch als auf Englisch.
Ja.
Also ich habe natürlich auch auf Englisch geschrieben und einige Bücher im amerikanischen Markt veröffentlicht. Aber jetzt beim Schreiben der letzten Bücher, die alle auf Deutsch waren, da ist das für mich auch ein großer Lustgewinn. Also in wieder sozusagen, das ist ja dann meine einzige Begegnung mit meiner Sprache. Denn selbst die Texte, die ich über die KI gelesen habe, die sind ja alle auf Englisch.
Mhm.
Die sind ja alle international in der Lingua Franca produziert und da finden Sie kaum etwas auf Deutsch. Das wären dann nur die alten Philosophen, die ich dann noch mit hineinwerfe, ne? Kant und Hegel und so, ja. Aber die neuen Texte sind alle auf Englisch, also die Begegnung mit meiner Muttersprache geschieht mir dann, wenn ich nicht in Berlin bin, sondern in Rio auf dieser Terrasse, nur wenn ich schreibe. Und das macht großen Spaß dann. Das ist meine Begegnung. Ich bin ja eben als Literaturwissenschaftler auch ein Freund der Sprache, nicht nur der Gedanken und will die ja auch in eine bestimmte Form bringen. Und wenn mir da Sachen im Deutschen gelingen und das kommt dann alles wieder, wenn man über eine schöne Formulierung nachdenkt, dann ist das immer ein besonders schönes Erlebnis.
Roberto Szymanowski, vielen Dank. Das war ein total schöner Abschluss, vor allen Dingen eine ganz tolle Überleitung, denn mit Ihnen gibt es auch die RHI-Kontexte mit Martin Lang und da reden Sie nicht wie mit mir jetzt über Ihren Werdegang, über Ihre Ideen zur Welt, das, was Sie geprägt hat, sondern über Ihr Fachgebiet und über das, worüber Sie sich wissenschaftlich Gedanken machen dann. Danke für Ihre Zeit. Danke, dass Sie im RHI-Podcast waren.
Es war mir ein Vergnügen.
Und das war es, der RHI-Podcast aus dem Roman-Herzog-Institut mit Roberto Szymanowski. Ich freue mich, dass er heute zu Gast war und kann Ihnen nur auch seine Fachsendung sozusagen mit Martin Lang, die RHI-Kontexte, ans Herz legen. Lassen Sie uns beiden gerne einen Kommentar an da und schalten Sie auch nochmal ein, wenn es dann beim nächsten Podcast weitergeht. Vielen Dank, dass Sie heute dabei waren.
Nur wer die richtigen Fragen stellt, findet am Ende auch die Antworten, die zu einer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Weiterentwicklung Deutschlands beitragen. Dr. Martin Lang geht diesen Fragen in den RHI-Kontexten auf den Grund. Schauen Sie rein auf unserer Webseite unter romanherzoginstitut.de oder auf unserem YouTube-Kanal. Tina Meyer-Schneider trifft alle 2 Wochen die Menschen dahinter. Im Podcast des Roman-Herzog-Instituts. Zu hören überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie uns!